SWR 2 aktuell.
Mit Marie Gedin an diesem Dienstagmittag und mit diesen Themen. Die Zwischenwahlen in den USA starten und es sind keine Wahlen, wie immer unser USA-Experte sagt. Es geht tatsächlich um die Zukunft der Demokratie und wie es so weit kommen konnte und dass das Problem schon länger existiert als Donald Trumps politische Karriere, besprechen wir gleich ausführlich. Angesichts der Energiekrise fordern die Wirtschaftsweisen einen höheren Spitzensteuersatz. Gute Idee oder falscher Ansatz? Wir haben Argumente pro und contra gesammelt. Und der Autozulieferer Schaeffler baut mehr als 1000 Stellen ab. Das ist kurz vor halb unser Thema, besonders mit Blick auf den Standort in Bühl. Es geht schon los, noch bevor die Wahlen eigentlich losgehen. Der Streit um die Wahlergebnisse, nämlich bei den Zwischenwahlen in den USA, ist schon jetzt da. Ein Richter in Arizona hat beispielsweise vor wenigen Stunden verboten, dass Stimmzettel in einem Bezirk komplett von Hand ausgezählt werden. Das hatten republikanische Funktionäre beantragt. Argument, den Wahlgeräten sei nicht zu trauen. Machen wir einen Schritt zurück. Die Republikaner treten heute an bei den Midterms, den Zwischenwahlen, um die demokratische Mehrheit im Kongress zu beenden. Das ist ein normaler Vorgang in der amerikanischen Politik, aber anders ist diesmal etwas, weil demokratische Wahlentscheidungen zu akzeptieren nicht mehr selbstverständlich ist. Und darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Julian Müller-Kahler gesprochen, USA-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Müller-Kahler, die Midterms, die Zwischenwahlen waren früher keine allzu große Sache. Jetzt scheint es plötzlich um die Zukunft der Demokratie zu gehen. Unterschreiben Sie das oder ist das dann doch zu hoch gegriffen?
Nein, ich glaube, da ist schon was Wahres dran. Vor allen Dingen, weil von republikanischer Seite doch einige radikale Kandidaten aufgestellt wurden in den sogenannten Primaries, also den Vorwahlen in den jeweiligen Distrikten. Ungefähr jeder zweite Amerikaner hat einen sogenannten Election Denier auf seinem Wahlzettel, also jemanden, der dieser Trumpschen Lüge anhängt, dass es bei den Wahlen 2020 nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Und viele von diesen radikalen Repräsentanten der Republikanischen Partei werden wahrscheinlich am Ende im Kongress landen und somit auch einen gefährlichen Nährboden für die Präsidentschaftswahl 2024 legen. Insofern würde ich sagen, dass das Narrativ, dass es hier durchaus auch um die Zukunft der amerikanischen Demokratie ist, auf keinen Fall ein falsches ist.
Jetzt haben Sie dieses Election Denier angesprochen. Da sind Leute dabei, die tatsächlich sagen, wenn ich gewinne, werde ich dafür sorgen, dass die Republikaner nie mehr verlieren. Die Frage, die sich uns ja als Beobachter stellt, warum verfängt sowas? Was ist das für ein Nährboden? Wie müssen wir uns das vorstellen, dass tatsächlich solche Leute Wahlchancen haben?
Ich glaube, dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen ist die amerikanische Gesellschaft inzwischen extrem polarisiert. Politische Kompromisse werden quasi als ideologischer Verrat an den eigenen Idealen gesehen. Dann führt es dazu, dass die Wahlkreise in den USA in vielen Bundesstaaten so geschnitten sind, dass sie klar entweder republikanisch oder demokratisch sind. Ungefähr 90% des House of Representatives, also des Repräsentantenhaus, wo 435 Abgeordnete sitzen, sind entweder klar republikanisch oder demokratisch. Und das führt dazu, dass vor allen Dingen radikalere Vertreter dieser Parteien in den Kongress kommen und sich durchaus auch radikalere Positionen behaupten können. Und dann ist die Popularität Donald Trumps natürlich nach wie vor gerade in der republikanisch geprägten Gesellschaft extrem hoch. Und das ist vielleicht auch eines der wichtigsten Erkenntnisse dieser Midterm Elections oder wird sein, dass die Republikaner nicht gegen, sondern mit und für Donald Trump Wahlkampf gemacht haben. Von den 10 Abgeordneten der Republikanischen Partei, die für sein Impeachment gestimmt haben, haben 8 in den Vorwahlen verloren. Insofern ist die Republikanische Partei, die ja auch immer als Grand Old Party bezeichnet wird, inzwischen zur Trump Old Party geworden. Und da ist es dann natürlich opportun, dieser Lüge anzuhängen bzw. damit Stimmung zu machen. Und so bereitet sich ein gefährlicher Nährboden im politischen Diskurs.
Heißt ja im Umkehrschluss, korrigieren Sie mich, wenn nicht, die Tatsache, dass Trump, der Mann, dessen Rolle beim Sturm auf das Kapitol ja bislang weder politisch noch juristisch komplett aufgearbeitet ist, diese Partei fest in der Hand hat und damit der Sturm aufs Kapitol im Prinzip gar nicht mehr aufgearbeitet werden kann?
Es ist quasi ausgemacht, dass die Republikaner die Mehrheit im House of Representatives bekommen. wie es im Senat ausschaut. Ich bin der Meinung, dass es dort auch zu einer republikanischen Mehrheit kommen wird, aber auf jeden Fall im Repräsentantenhaus. Und somit wird natürlich allen Untersuchungen im Hinblick auf den 6. Januar der Riegel vorgeschoben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es sogar zu einem Impeachment-Verfahren von Biden kommen wird, weil die Republikaner sich an dem rächen, was in den letzten 2 Jahren passiert. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Präsidentschaft Trumps natürlich schon immer auch mehr Symptom als Ursache eines gesellschaftlichen Eskalationsprozesses war, der die Zukunft der amerikanischen Demokratie in Frage stellt. Viele Leute haben überhaupt kein Vertrauen mehr in die Problemlösungskompetenz von demokratischen Institutionen.
Ich würde das gerne aufgreifen, die Unterscheidung zwischen Ursache und Symptom. Und wenn wir jetzt die Rolle Trumps, die jetzige, möglicherweise auch die zukünftige, als Symptom nehmen, so habe ich sie verstanden, wo müssen wir dann hinschauen, wenn wir über die Ursachen sprechen? Auch auf Seiten der Demokraten? Also ja, sprich, was ist da liegen geblieben einfach, offenbar schon deutlich länger?
Da ist eine Menge liegen geblieben. Gesellschaftlicher Transformationsprozess, der die ländlichen Regionen massiv benachteiligt hat, gerade im Hinblick von einer produzierenden Industrie hin zu einer servicebasierten Industrie und jetzt auch zu einer automatisierten Gesellschaft. Und dieser Demokratiefokus, der mit Sicherheit richtig ist, hat den Demokraten keinen Gefallen getan im Wahlkampf. Also dieses Narrativ, dass jetzt die Demokratie auf dem Spiel steht und die Leute deswegen keine Republikaner wählen, ist mit Sicherheit richtig, nur sie verfängt beim Wähler nicht. Da sind es vor allen Dingen Themen wie die hohe Inflation, die hohen Energiepreise und am Ende entscheiden solche Themen über die Wahl und nicht, ob abstrakt irgendwie die Demokratie auf dem Spiel steht. Insofern haben die Demokraten da auch extreme Fehler gemacht und nicht auf die richtigen Themen gesetzt.
Das Ergebnis, vor dem wir jetzt stehen, angesichts dieser Fehler auf beiden Seiten, ist ja tatsächlich, dass, auch wenn wir jetzt den Wahlkampf uns anschauen, da Menschen in offenbar komplett verschiedenen Realitäten leben. Lässt sich das denn wieder reparieren oder ist da etwas irreversibel kaputt gegangen im demokratischen System der USA?
Nun, das demokratische System der USA ist auf der Idee des Kompromisses aufgebaut. Also man hat ja oft auch dieses Checks and Balance, dass sich der Kongress und das Präsidentenamt gegenseitig kontrollieren. Und auch im Senat und im Repräsentantenhaus es oft eigentlich auf überparteiliche Kompromisse ankommt. Und wie vorhin schon gesagt, diese ideologische Polarisierung, die den politischen Kompromiss an sich in Frage stellt, lahmt ein System, dessen Handlungsfähigkeit nicht mehr so gegeben ist, wie es ursprünglich gedacht war, beziehungsweise es sein sollte. Insofern glaube ich, dass sich eine Polarisierung weiter fortsetzt, weil es ist ja quasi ein sich selbst bedingender Kreislauf. Die Leute haben kein Vertrauen in die demokratischen Prozesse, dadurch werden sie polarisiert und dann haben sie keinen Output sozusagen mehr und daraufhin wird das Vertrauen wieder unterminiert. Und das ist natürlich ein extrem gefährlicher Prozess.
Angesichts dieser Polarisierung, die Sie ja sehr dramatisch beschreiben, vielleicht noch einmal kurz und knapp zum Schluss. Wie gefährdet ist die Demokratie in den USA tatsächlich?
Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass es 2024 durchaus zu Verhältnissen kommen könnte, wo auf verschiedenen Landesebenen und vielleicht auch Bundesebene Kandidaten Ergebnisse nicht akzeptieren, wo es Versuche gibt, die Wahlen so zu beeinflussen, dass das demokratische Ergebnis nicht mehr anerkannt wird. Und das ist natürlich mit massiven Auswirkungen sowohl für die Innen- als auch Außenpolitik verbunden, nämlich inwieweit Amerika noch als verantwortungsvolle und vor allen Dingen verlässliche Demokratie in der Welt dasteht. Und wenn man sich anschaut, wie groß die Probleme in der Welt sind und da auch die Abhängigkeiten, gerade was China und Russland anbelangt, wären die Europäer gut beraten, sich auf derartige Szenarien vorzubereiten und sich nicht mehr blind auf das transatlantische Verhältnis zu verlassen.
Die Einschätzung von Julian Müller-Kahler, USA-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, zu den Zwischenwahlen in den USA. Und ein gutes Beispiel für die ideologische Polarisierung in den USA ist der Klimaschutz. Um den geht es aber in diesen Tagen zumindest nicht zentral in Washington, sondern im ägyptischen Sharm el-Sheikh. Die Konferenz der Vereinten Nationen läuft inzwischen auf Betriebstemperatur. Ein bisschen ein schräges Bild, denn tatsächlich ist das Konferenzzentrum massiv runtergekühlt. Aber Tatsache ist, die Verhandlungen laufen. Darüber, wie die Erderwärmung gestoppt oder zumindest verlangsamt werden kann, soll und muss. Und darüber verhandeln die Staats- und Regierungschefs aus aller Welt seit gestern, beraten darüber, wer welchen Beitrag leistet. Und dabei spielt Deutschland auch heute eine besondere Rolle. Ein Zwischenstand liefert uns jetzt aus Sharm el-Sheikh unsere Korrespondentin Anna Osius.
Der Kanzler und das Klima. Den ganzen Tag lang ist Olaf Scholz auf dem Weltklimagipfel unterwegs, berät zu Klimathemen und trifft sich zu bilateralen Gesprächen. Ein Lieblingsthema des Kanzlers, sein sogenannter Klimaclub, gegründet im Rahmen der G7-Präsidentschaft auf Schloss Elmau, eine Art multinationales Handelsabkommen zum klimafreundlichen Umbau der Industrie, das verhindern soll, dass Industrien einfach abwandern, wenn Klimastandards in einem Land erhöht werden. Wer zum Club gehören will, muss Klimaschutzmaßnahmen ergreifen. Bereits in seiner Rede vor dem Plenum warb Scholz für neue Mitglieder.
Der Klimaclub steht allen offen, die gemeinsam mit uns beim klimaneutralen Umbau unserer Volkswirtschaften und insbesondere unserer Industrien vorankommen wollen.
Unter anderem Norwegen, Australien und die Vereinigten Arabischen Emirate erklärten ihr Interesse an einer Mitgliedschaft. Christoph Heusgen, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, hofft auf weitere konkrete Schritte.
Was jetzt hier immer wieder gesagt wird, und das ist das absolut Wichtigste, es reicht nicht, dass man bei Bekenntnissen bleibt, dass man sich verpflichtet, dass man Ziele setzt. Es müssen jetzt vor Ort Aktionen umgesetzt werden.
Und das auch beim Hauptthema der Deutschen auf dem Klimagipfel, der Vermittlerrolle beim Streitpunkt Loss and Damages, also klimabedingte Schäden und Verluste. Entwicklungsländer fordern von den Industriestaaten finanzielle Hilfe, wenn es beispielsweise um die Bewältigung von Naturkatastrophen geht. Die Staatssekretärin im Auswärtigen Amt, Jennifer Morgan, will den verletzlichen Staaten eine Stimme verleihen.
Deutschland ist bereit zu mehr internationaler Solidarität. Und die Klimakrise trifft schon heute Menschen in arme Länder. Am härtesten. Diese Menschen wollen wir mehr unterstützen und ihnen helfen.
Die Idee von Deutschland, ein sogenannter globaler Schutzschirm für die verletzlichsten Staaten. 170 Millionen Euro wolle Deutschland dafür bereitstellen, kündigte Scholz an. Umweltschutzorganisationen kritisieren die Summe als Tropfen auf den heißen Stein. Richard Probst von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kairo begrüßt die Initiative dennoch.
Es ist definitiv ein Anfang und aus jedem Anfang erwächst was. Und ich glaube, das ist anzuerkennen, dass es hier ein erster Schritt war in die richtige Richtung. Und es wird natürlich mehr Anstrengungen brauchen zukünftig, auch von anderen Staaten, vor allem aber auch von der Wirtschaft, hier mit mehr Finanzhilfen einzuspringen, um den Global Shield so auszustatten, dass er wirklich ein Schutzschild ist und nicht ein löchriger Regenschirm.
Dass Deutschland überhaupt die Initiative ergriffen habe, sei positiv zu bewerten, so Probst. Der Bundeskanzler trifft sich heute auch zu verschiedenen bilateralen Gesprächen, unter anderem mit dem ägyptischen Präsidenten Assisi. Und da müsse dringend die verheerende Menschenrechtslage in Ägypten angesprochen werden, fordert Hossam Bagat von der Menschenrechtsorganisation Egyptian Initiative for Personal Rights. Wir rufen alle hier auf der Konferenz auf, Solidarität mit dem ägyptischen Volk zu zeigen, wenn es um die Menschenrechte geht, damit die ägyptische Regierung dazu gedrängt wird, politische Gefangene freizulassen, die Verfolgung von Menschenrechtsaktivisten einzustellen und eine freie Presse zuzulassen.
Aus Ägypten der Bericht heute Mittag von unserer Korrespondentin Anna Osius. Russland führt seit inzwischen deutlich mehr als 8 Monaten seinen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine. Und auch wenn das inzwischen gar nicht mehr in vielen Nachrichtensendungen vorkommt, dieser Krieg bestimmt die Schlagzeilen. Denn egal ob Energiekrise, Klimakonferenz oder Wahlen in den USA, der Krieg beeinflusst das Weltgeschehen und zwar massiv. Hochrangige Republikaner und Kandidaten bei den Zwischenwahlen beispielsweise positionieren sich sehr deutlich gegen weitere US-Hilfen für die Ukraine. Und die Ukraine kämpft weiter um ihre Unabhängigkeit. Ein bisschen auch nach dem Prinzip, hilf dir selbst, wie Rebecca Barth jetzt aus Kiew berichtet.
Ein russischer Panzer im Einsatz bei Bachmut, Region Donetsk. Bedient wird er von ukrainischen Soldaten. Sie feuern auf die Positionen der russischen Armee. Die Kämpfe um Bachmut zählen aktuell zu den schwersten im Krieg gegen die Ukraine. Seit Monaten wird hier gekämpft. Aber bei Bachmut können die Ukrainer jetzt eroberte russische Militärtechnik einsetzen. Darunter nicht nur Panzer, erklärt Moriak, ein ukrainischer Soldat der Nachrichtenagentur Reuters. Überstürzt und hastig haben sich die russischen Truppen aus der Region zurückziehen müssen. Moriak spricht ironisch von russischen Geschenken. Dieses Waffensystem hier wurde uns von den Russen geschenkt. Ein selbstfahrendes Mörsersystem. Sie haben es uns in Husarivka in der Nähe von Balaklia in der Region Kharkiv geschenkt. Sie haben uns dieses Geschenk hinterlassen und es hat eine hohe, sehr hohe Präzision. Jetzt arbeitet der Mörser gegen sie. Er hilft uns, sie zu vertreiben. Izium in der Region Kharkiv. Im Hof einer ehemaligen Autowerkstatt brummt laut ein Stromgenerator. Ein ukrainischer Soldat steht in der Sonne und zeigt grinsend auf zwei russische Schützenpanzer. Auch sie wurden hier erobert. Jetzt werden sie repariert. Der Motor springt an. Der Soldat mit dem Decknamen Nemetz, was übersetzt Deutscher bedeutet, ist glücklich. Als wir die Front durchbrochen haben, haben die Russen alles stehen und liegen gelassen. Am Morgen waren sie schon nicht mehr hier. Vor allem Technik haben sie zurückgelassen. Nur einen Teil haben wir selbst erobert. Der Großteil war in gutem Zustand. Damit konnte man sofort kämpfen. Russland sei derzeit der größte Waffenlieferant der Ukraine, machen die Soldaten Witze. Jeweils hunderte Panzer, Schützenpanzer, gepanzerte Kampffahrzeuge, Trucks und Jeeps haben sie hier erbeutet. Mehr als die ukrainische Armee bei der Gegenoffensive verloren hat, schätzen Experten. Es sind diese Waffen, die die Ukrainer jetzt beim Kampf um Bachmut in der Region Donetsk gut gebrauchen können. 120 Zivilisten sind nach offiziellen Angaben in der Stadt bereits getötet worden. Doch die realen Opferzahlen liegen vermutlich höher.
Der Bericht aus der Ukraine heute Mittag von Rebecca Barth. 12.21 Uhr. Und tatsächlich hängt alles mit allem zusammen. Während auf der Weltklimakonferenz darum gerungen wird, die Schäden des Klimawandels gerechter abzufedern, zu bezahlen und die Energiewende voranzutreiben, erleben wir in Deutschland gerade eine Energiekrise und die Diskussion, wie Energie nicht nur verfügbar, sondern auch bezahlbar bleibt. Dafür nimmt die Bundesregierung viel Geld in die Hand. Sie wissen ja, Doppelwumms. Und natürlich ist die Frage so drängend wie berechtigt, wer das bezahlen soll. Eine Antwort geben die Wirtschaftsweisen, 5 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Bundesregierung beraten. Ihr Jahresgutachten wird erst morgen veröffentlicht, aber die Süddeutsche Zeitung weiß schon jetzt einen Teil der Antwort. Der Spitzensteuersatz soll rauf oder es soll einen Energiesoli für Besserverdienende geben. Das wird einiges an Diskussionen geben, bestimmt nicht nur innerhalb der Koalition. Und wir haben schon mal angefangen, Pro und Contra zu sammeln. Spitzensteuersatz rauf bzw. Energiesoli für Besserverdienende findet Alfred Schmidt aus unserem Hauptstadtstudio genau richtig.
Ich finde es eine gute Idee, Leute mit mehr Einkommen und mehr Vermögen für eine Weile stärker zu belasten mit höheren Steuern. Denn es würde mehr Fairness bedeuten gegenüber Leuten mit wenig Geld. Sie werden von der aktuellen Krise viel härter getroffen. Wer wenig Geld hat, muss schneller auf Dinge verzichten oder Ersparnisse angreifen oder eben frieren. Höhere Steuern für Reiche wären ein gutes Signal für faire Verteilung der Lasten, denn sie würden die staatlichen Maßnahmen gegen hohe Energiepreise und gegen steigende Inflation bezahlbarer machen und sie würden sie auch zielgenauer machen, nach dem Motto, starke Schultern können mehr tragen. Klar, wer viel verdient, zahlt jetzt schon mehr Steuern, somit gibt es bereits eine Umverteilung, aber die krass gestiegenen Preise beißen momentan gerade bei den Leuten zu, die den Laden am Laufen halten, wie es in der Corona-Krise immer so schön hieß. Die Wirtschaftsweisen haben recht mit ihrem Vorschlag, denn diese Leute haben Solidarität verdient.
Äußerst kritisch sieht einen höheren Spitzensteuersatz bzw. einen Energiesoli für Besserverdienende dagegen Michael Wegmer aus unserer Wirtschaftsredaktion.
Es ist wieder mal so absurd. Die Bundesregierung haut viele hundert Milliarden raus für alles und jeden, einen seltsamen Tankrabatt oder den komplizierten Gaspreisdeckel, statt endlich zielgerichtet die zu unterstützen, die es nötig haben. Und wenn dann auffällt, was dieses berühmte Gießkannenprinzip eigentlich kostet, dann greift der alte sozialpolitische Reflex aus den 70ern ran an die Besserverdienenden. Für mich ein heißer Anwärter zum Schimpfwort des Jahres. Deshalb übersetze ich das mal in den Mittelstand. Der für mich eine tragende Säule ist, die dieses Land noch stützt. Der Mittelstand zahlt schon hohe Steuern, hohe Abgaben in ein marodes Rentensystem, hohe Krankenkassenbeiträge für ein marodes Gesundheitssystem. Und da halte ich es für ein falsches Signal, Leistungsträgerinnen und Trägern, die wir ja auf dem Arbeitsmarkt händeringend suchen, immer noch mehr aufzubürden. Längst überfällige Reformen der Sozialsysteme nicht anzupacken, stattdessen falsche Anreize durch Doppelwumse und Bazookas zu setzen und sich das Geld hinterher, zumindest teilweise, von den Besserverdienenden wiederzuholen.
Besserverdienende sollen also befristet zur Kasse gebeten werden, so berichtet es die Süddeutsche Zeitung aus dem Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen, das morgen offiziell vorgestellt wird. Und jetzt wird's richtig kompliziert. Wir reden nämlich über Abgasreinigung bei Dieselmotoren. Der Europäische Gerichtshof hat vor einer Weile in einem Fall aus Österreich entschieden, die Abgasreinigung muss bei normalen Temperaturen und die meiste Zeit des Jahres funktionieren. Abschalteinrichtungen, sogenannte Thermofenster, die dafür sorgen, dass die Abgase nur zwischen 15 und 33 Grad reinigen, sind demnach unzulässig. Daraufhin hat die Deutsche Umwelthilfe in Sachen Thermofenster das Kraftfahrtbundesamt verklagt. Und auch der Fall wurde dem EuGH vorgelegt mit der Frage, dürfen die das überhaupt? Darf die Deutsche Umwelthilfe überhaupt klagen? Und seit heute ist klar, ja, sie darf, wie Gigi Deppe jetzt aus unserer Rechtsredaktion berichtet.
Die Deutsche Umwelthilfe hat vom obersten Gericht der EU voll und ganz recht bekommen. Der Gerichtshof sagt, auch gemeinnützige Umweltorganisationen dürfen gegen Entscheidungen von Behörden klagen, damit bestimmte Umweltstandards eingehalten werden. Die Deutsche Umwelthilfe hatte wegen des sogenannten Thermofensters geklagt, also wegen der Software, die bei bestimmten Temperaturen die Abgasreinigung runterfährt. Das Kraftfahrtbundesamt hatte das Thermofenster für zulässig gehalten und dagegen war die Deutsche Umwelthilfe vorgegangen. Nach deutschen Gesetzen hatten solche Organisationen bislang grundsätzlich kein Klagerecht, weil sie nicht geltend machen konnten, sie wären besonders betroffen. Jetzt verleihen die obersten europäischen Richterinnen und Richter den Verbänden mehr Schlagkraft. Sie verweisen darauf, dass nach der sogenannten Aarhus-Konvention von 1998 Bürgerinnen und Bürger mehr an wirksamen Umweltschutz beteiligt werden sollen. Das bedeutet, nach dem Urteil von heute sind also deutlich mehr Gerichtsverfahren von Umweltorganisationen möglich. Und dann sagen die obersten Richterinnen und Richter der EU noch etwas Grundsätzliches zum sogenannten Thermofenster. Sie machen sich Gedanken über die Temperaturen in Deutschland. Im Jahr 2018 soll die Durchschnittstemperatur in Deutschland bei 10 Grad gelegen haben. Dann habe also, sagen sie, die Abgasreinigung von VW die meiste Zeit nicht vollständig funktioniert. Erst ab einer Temperatur von 15 Grad würden die Abgase zu 100% gereinigt. Deshalb sei es unzulässig, die Abgasreinigung bei bestimmten Temperaturen herunterzufahren. Zwar gäbe es Ausnahmen, so etwas könne erlaubt werden, wenn sonst eventuell der Motor beschädigt würde und deswegen eine konkrete Gefahr beim Fahren entstünde. Das Thermofenster sei auch zulässig, wenn es keine andere technische Lösung für das Problem gäbe. Selbst wenn es gute Gründe gäbe, die Abgasreinigung ausnahmsweise zu verringern, dürfe das aus Sicht des Gerichtshofs auf keinen Fall dazu führen, dass das System die meiste Zeit des Jahres nicht richtig funktioniert.
Der EuGH hat eine Klage der Deutschen Umwelthilfe stattgegeben. Der Bericht dazu war das von Gigi Deppe. Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler baut weitere Stellen ab. Der Konzern begründet das mit einem schnelleren Wandel hin zur Elektromobilität. Weltweit sollen 1.300 der 83.000 Stellen wegfallen. Katharina Fortenbacher-Jahn aus der SWR-Wirtschaftsredaktion, welche Standorte trifft das?
Es trifft zum größten Teil Standorte in Deutschland. Hier sollen rund 1.000 dieser Stellen wegfallen, und zwar vor allem an drei Standorten, im fränkischen Herzogenaurach, dem Unternehmenssitz, in Homburg im Saarland und im badischen Bühl. Es soll sozialverträglich gehen, aber für die Beschäftigten ist es der zweite Stellenabbau in kurzer Zeit. Schaeffler hatte erst 2020 den Abbau von 4.400 Stellen angekündigt.
Müssen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denn Sorgen machen, dass Werke auch geschlossen werden?
Also davon ist nicht die Rede bei Schaeffler. Aber auf Veränderungen werden sich Beschäftigte schon einstellen müssen. Beispiel Moorbach im Hunsrück. Da werden keine Stellen abgebaut, aber ein neues Standortkonzept entwickelt, denn dort entstehen ausschließlich Komponenten für Fahrzeuge mit Verbrennermotor im Moment. Denn der Kern dieses Stellenabbaus ist für das Unternehmen, sich, Zitat, auf den sich beschleunigenden Wandel bei Antriebstechnologien einzustellen, also E-Mobilität. Da soll es schneller hingehen, da geht der Markt auch schon schneller hin als gedacht. E-Mobilität hat auch besonders viel Umsatzplus übrigens gebracht. Zuletzt zeigen die aktuellen Geschäftszahlen. Schaeffler will sich jetzt in der Verwaltung und insbesondere da schlanker aufstellen, runterfahren, wo für Fahrzeuge mit Verbrenner entwickelt und produziert wird. Da geht es um Motor, Getriebe, Systeme und Lager, gerade eben in der Autosparte.
Jetzt hat Schaeffler für den Standort Bühl gerade erst im Sommer verkündet, jetzt wird gebaut, ein neues Kompetenzzentrum für E-Mobilität. Da war von einem weltweiten Leitwerk für die E-Motorenfertigung die Rede. Wie ist die Nachricht vom Stellenabbau in Bühl aufgenommen worden?
Denkbar schlecht. Betriebsratschef Werner Schmidt hat dem SWR gesagt, man sei da stinksauer. Ein Abbauprogramm reihe sich ans nächste. Es Er geht von rund 200 Stellen aus, die da in Bühl wegfallen sollen, hofft, dass man da noch drüber reden kann, weniger erreichen. Schaeffler betont heute schon auch nochmal, Bühl, Hauptsitz der Autosparte, wird so ein Leitwerk. Das Ganze war aber schon eine schwere Geburt, auch schwierig für die Mitarbeiter. Immer wieder der Plan hatte zwischenzeitlich auf Eis gelegen, ist auch von 60 auf 50 Millionen Euro Investitionen reduziert worden. Aber im Sommer hatte der Betriebsrat eben durchaus noch Hoffnung, dass das Ganze die Jobs der rund 5.300 Beschäftigten in Bühl und in der Nähe eben sichert.
Schauen wir zum Schluss noch auf die Börse. Heute früh ist dem DAX die Luft ein bisschen ausgegangen. Liegt das an den US-Wahlen?
Ja, zum Teil. Das führt durchaus eben zu Zurückhaltung. Da will man ein bisschen abwarten. Aber andererseits warten viele Anleger auch auf die Inflationsdaten aus den USA, die am Donnerstag kommen. Der DAX rund 0,3% im Plus bei etwa 15.000